Da haben wir gedacht, wir haben eine kurze, knappe Sommerpausenfolge und dann ist es doch so lang geworden, über eine Stunde, Markus. Worüber haben wir heute gesprochen?
Oh, wir haben uns verquasselt, aber wir haben auch über ganz viel geredet. Gar nicht nur so viel GA4, auch über andere Sachen. Über Microsoft UET Consent Mode zum Beispiel.
Ja, und Quality Monitoring generell, nicht nur für GA4, sondern generell.
Ja, und wir hatten ein paar gute Nachrichten für alle, die BigQuery nutzen zum Beispiel. Es waren nicht immer nur schlechte Nachrichten dabei.
Genau, darum viel Spaß dabei.
Bis gleich.
Beyond Page Views. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Herzlich willkommen zu Beyond Page Views, deinem Lieblings-Analytics-Podcast mit der News-Folge. Virtuell neben mir sitzt, wie jeden Monat,
Markus Bersch und auch hallo und herzlich willkommen von mir.
Genau, und wir haben eigentlich gedacht, dass wir gar nicht so viele Inhalte haben für unsere News-Folge diesen Monat, dass wir ins Sommerloch fallen richtig tief, aber es hat sich genügend gefunden.
Ich hatte schon ein Intro geschrieben für die News-Folge, das musste ich gerade nochmal umtexten, weil es ist dann doch noch einiges reingekommen. Das wird hier ein knackiges Ding, so als Disclaimer vorab, wir sind vielleicht ein wenig in Plauderlaune, also kann es sein, dass es ein bisschen dauert, bis wir überhaupt zu den Fundstücken kommen. Es ist aber halt eine ganze Menge los.
Genau, fangen wir mit dem Housekeeping an. Wir hatten die Twitch-Aktion. Genau. Und da gab es tatsächlich Kommentare, aber keine 10. Und du hast reingeschrieben, dass wir trotzdem Twitch machen. Ich finde, es sind ja nicht genügend. Trotzdem, genau.
Die meisten kamen auf einen raus. Wir sind ja nicht blöd, ne? So, aber wir machen es halt trotzdem.
Ach so, okay. Wusste ich noch nicht, aber gut. Gut zu wissen.
War sehr Morschstadelastig, was da.
Ja, Kommentaren. Genau. Okay. Ansonsten Housekeeping bei unserer iTunes-Bewertung stagnieren. 56 haben wir an der Zahl. Ich glaube, es sind nicht mehr geworden in der letzten Zeit.
Nee, schon gar nicht mehr lange, aber ich sag mal, das ist wahrscheinlich vermutlich okay. Und nochmal kurz zu dem Twitch-Thema, wir wissen noch nicht wann, wir werden es aber, ich habe den Michael überredet, der hat ja schon irgendwie so Twitch bei sich eingerichtet, wir machen das dann bei ihm irgendwie, aber wann wir das machen, werden wir kundtun, wahrscheinlich einfach dann LinkedIn, Facebook oder so, oder in der nächsten Folge, wenn es eh noch einen Monat dauern sollte. Ich habe noch keine Ahnung, wann wir das überhaupt machen.
Ja, wir schauen mal. Ja. Genau, dann mal kurz zum Check-in. Universal ist jetzt offline auch für die 360-Kunden.
Ne? Ja. Über Analytics Zack. Reden wir einfach nicht, sagst du. Überspringen wir den Punkt.
Ach so, da, okay, die können wir auch gerne drüber reden.
Ich wollte nur kurz kundtun, dass ich bei Analytics den Check um ein paar weitere Punkte erweitert habe. Der GA4-Check, dieser Mini-Audit, war ja so ein bisschen sträflich behandelt. Rausgeschmissen habe ich eigentlich nichts, aber ich habe ein paar Sachen dazugenommen. Und wenn man jetzt mehrere Audits hintereinander macht oder den einen Check und dann den anderen Check oder sowas, muss man auch nicht ständig wieder irgendwie auf seinen Gesicht klicken und nochmal neu authentifizieren. Es ist mir gelungen, es jetzt endlich mal zu speichern. Nur für die Sitzung, also nicht dauerhaft. Tokenerneuerung und so, da wollte ich mich jetzt nicht auch noch mit rumschlagen, aber ich wollte jetzt mal einen Quickfix machen und den habe ich gemacht. Das dazu.
Und das klappt mit der Token? Also das klappt dann auch rein technisch, wenn man beim zweiten Mal wiederkommt, ohne dass du den gespeichert hast?
Ich habe ja gesagt, wenn du beim nächsten Mal wiederkommst oder den Browser zwischendurch geschlossen hast oder vielleicht auch, wenn dein Token inzwischen eingeschlafen ist, dann musst du einfach die Seite nochmal neu laden. Dann kriegst du nochmal eben wieder diesen Dialog, musst du nochmal auf den Knopf klicken. Aber das ist jetzt trotzdem deutlich geschmeidiger als vorher. Im Tech-Manager-Bereich natürlich auch. Sind ja zwei verschiedene Berechtigungen, deswegen zwei verschiedene Dialoge. Aber der Tech-Manager-Check-up, gerade den macht man ja in der Regel 5-6 Mal hintereinander, wenn man irgendwie sicher sein möchte, dass man alles irgendwie gefunden hat. Und dann muss man da nicht jedes Mal wieder sich neu authentifizieren. Das war so Sinn und Zweck der
Übung. Ja, okay. Ich habe nur gerade überlegt, weil ja beim, du kriegst, glaube ich, nur beim ersten Mal connecten mit einem Anbieter den Refresh-Token. Also du kriegst den sozusagen nur einmal beim ersten Mal und dann nicht wieder. Okay. Und das ist immer sehr kompliziert, den auch irgendwie wieder herzubekommen. Okay. Gut. Aber dann jetzt zum Check-in. Universal ist jetzt tatsächlich Rest in Peace ist jetzt vorbei und auch die 360-Kunden haben jetzt keine Daten mehr. Und da, für einige war es sehr überraschend, dass das wirklich wie angekündigt, zack, und offline waren sie, die Daten.
Da ja, ich hatte mal, so ein bis anderthalb Fälle, wo Unklarheit bestand, ob man jetzt tatsächlich auch über die API nicht mehr zugreifen kann. Aber die API gehört halt mit zu den Diensten, die mit abgeschaltet worden sind am 1.7.
Insofern ja, ist hatten okay. Die aber oft genug angekündigt, wie die gesagt haben, dass auch, dass man die Properties, dass man die zwar sehen kann, aber sie leer sind und so. Und das ist nicht so wie bei den normalen Kunden, weil die ja teilweise noch 2, 3, 4 Monate noch da auch noch Daten einliefen, sondern wirklich Stichtag und Google hat sich von allen Altlasten entledigt. Die irgendwelche Datenschutzprobleme hätten machen können.
Ja, schön ist auch zu wissen, dass jetzt dieser dämliche Hinweis im Looker Studio jetzt wahrscheinlich dann wieder weg ist, ja für ein bisschen Verwirrung gesorgt hat, weil egal, ob du GA4-Datenquellen oder Universal-Datenquellen hattest, wenn du Analytics-Datenquellen in deinem Looker Studio hattest, stand halt oben so eine nervige, so ein Disclaimer, so, das funktioniert jetzt hier demnächst nicht mehr und düdelidü. Hat auch für ein bisschen Verwirrung geworden. Aber was diese ganze Geschichte angeht, hat Google ja sowieso überall an jeder Stelle irgendwelche verwirrenden Dialoge hinterlassen, weil wir
Ja,
hoffen, dass wir
der,
es jetzt
ja.
hinter uns haben.
Und der Setup-Assistent ist nach rechts unten gewandert, wenn du ihn nicht abgeschlossen hast.
Ja,
Das
das
ist
war.
so ein Flying-Symbol, das da rumfliegt, wenn du so drauf drückst und sagst, ach, du hast eine Aufgabe, die du erledigen musst im Migration Assistant in dem
Einfach
Ding.
abhaken und gut ist.
Genau, dann verschwindet das auch. Und nicht immer die KI fragen. Dazu hast du was mitgebracht.
Ja, KI-Fragen. Ich bin gestolpert über einen ganz interessanten Blogbeitrag und fand das so einleuchtend, dass ich gedacht habe, da müsste man vorwarnen. Weil wenn man jetzt irgendwie KI benutzt, um Code zu generieren, gerade in so Bereichen, wo man eigentlich selber nicht fit ist. Das ist, für mich gilt das
Sollte
selber
man
auch. Also
nicht,
gerade wenn es
sollte
um,
man nicht.
gerade bei Python bin ich nicht super fit, ne? So. Aber mir würde es auffallen, wenn da ein Package irgendwie drin stehen würde, was es gar nicht gibt. Und ich würde nicht auf die Idee kommen, das dann zu installieren. Bei den meisten steht dann aber einfach hier, weiß ich nicht, npm install tritratrulala Package, was es eigentlich nicht gibt. Und das Dumme ist, die Package gibt es dann teilweise. Also der Hintergrund ist, eine KI halluziniert gerne mal ein Package. Was noch schlimmer ist, das heißt, es wird einfach ein Package, besteht da Import, irgendwas und dieses irgendwas Package, das gibt's eigentlich gar nicht. Der Code nutzt das auch vielleicht gar nicht. Es gibt Wege dafür zu sorgen, also diese Halluzination von Package-Namen, die eigentlich nicht existieren, zu begünstigen. Und jetzt gibt es böse Buben, die dann einfach hingehen und schreiben dann einfach ein Package von diesem Namen, von dem sie wissen, dass die KI in der Lage ist, einfach Code auszuspucken, wo dann dieses Package geladen werden würde. Und packen das dann in die üblichen Quellen rein, sodass es denen dann auch möglich sein wird, ein Paket zu installieren, was so heißt. Und das macht dann meistens irgendwas, was du gar nicht willst. Weil es gibt keinen guten Grund, außer jemanden zu bescheißen, diese Packages zu erstellen und irgendwie zur Verfügung zu stellen. Und das fand ich einen ganz praktischen Grund, warum man nochmal darüber nachdenken sollte, einer KI einfach das Generieren von Code zu überlassen, gerade wenn man nicht in der Lage ist, das selber zu reviewen.
Ja, aber das war das Wichtigste. Man muss halt verstehen, was man tut. Das ist doch in allen Bereichen so. Ich kann auch nicht ein Auto fahren und wissen, wie man es fährt, Markus. Das ist doch.
Ja, aber das ist ja das, was uns jetzt KI alles irgendwie vorspielt. Wir brauchen es ja eigentlich nicht mehr zu verstehen. Wenn es
Nee, das
läuft, ist
glauben
es
die
richtig.
Menschen.
Ja,
Nee,
so,
nee,
ne?
das glauben die Menschen halt. Das ist halt, wo ich denke, boah, ey, nee, ihr müsst schon verstehen, was ihr tut, damit es euch helfen kann. Und nicht
Und um
irgendwie.
ein reales Risiko besser einschätzen zu können, habe ich hier nochmal diesen Blogbeitrag reingepackt.
Genau. So gar nicht verstehen, was da drin steht. Naja, okay. Strange, das würde mich schon sehr, sehr wundern.
Ja, finde ich auch. So, apropos Strange. Wir haben ja schon ein paar Mal irgendwie darüber geredet, dass der E-Tracker wahrscheinlich, dass das User-Interface ist ja sehr uneinheitlich und hat sich schon lange nichts mehr dran getan. Und wir haben ja vermutet, dass sich da auch nie wieder was dran tun wird. Und schwuppdiwupp kam von E-Tracker eine E-Mail, dass da jetzt gerade irgendwie an einem Refresh gearbeitet wird, was dann in den nächsten Wochen irgendwie ausgerollt wird. Erste Kleinigkeiten findet man schon. Ich habe mich von lauter Neugier nochmal eingeloggt und habe gesehen, dass so ein paar Buttons, vielleicht ist das jetzt auch schon länger so, aber die kamen mir früher, also einige Funktionen sind die Buttons sind jetzt irgendwie bunter, haben schon ein anderes Design. Ich glaube, das sind die ersten Spuren davon. Also es gibt Hoffnung. Ja, wenn das Design jetzt eben nicht nur andere Farben oder sowas bedeutet, sondern vielleicht eben auch besser nutzbare Tabellen und so weiter. Das sind ja Dinge, die teilweise ein bisschen mühselig sind noch im E-Tracker.
Okay, ich war da, glaube ich, schon seit 15 Jahren nicht mehr drin. Ich habe den
So, aber
damals noch benutzt mit meiner ersten Website, da habe ich den bezahlt sogar.
ja.
Ist aber schon lange her. Und der E-Tracker ist ja natürlich, wir wissen es natürlich, einwilligungsfrei, DSGVO und TDD-DDG-konform behaupten.
Ja oder nein, ne? Also du kannst ja trotzdem auch einen Consent ausspielen. Es gibt einen Hybridmodus und du kannst ja auch andere Tools ausspielen. Es gibt inzwischen einen Tag Manager. Da hat sich ja schon was getan, funktional. Nur dieses Kern-Analytics-Modul, da habe ich in letzter Zeit nicht viel Innovation gesehen, was das UI angeht. Und wenn, dann hat es eben dafür gesorgt, dass es sehr uneinheitlich ist, ne? Der alte Kram hat sich nicht geändert, neuer Kram sah plötzlich anders aus, wie auch immer. Aber genug über E-Tracker geredet. Lass uns über GA4 reden. Wir haben schließlich eine eigene Rubrik dafür.
Genau. Wir haben eine sehr, sehr schöne Rubrik und zwar, ich würde gerne vorab was einschieben. Es gibt drei oder sogar vier, es gibt ein paar Dinge, die sind wichtig bei GA4, um das auch alles zu verstehen, was auch aktuell veröffentlicht wird. Also erstmal, vieles klingt sehr ähnlich zu anderen Tools. Oder auch zu alten Funktionen von Universal Analytics, also oder von davor noch von Analytics. Das klingt alles sehr ähnlich. Dann ist der nächste Punkt aber, GA4 ist halt anders. Es wurde vieles neu gedacht, vieles anders umgesetzt. Und ganz wichtig, was einfach klingt, ist nicht unbedingt einfach. Und es ändern sich Dinge. Weil wir haben das beide, Marco. Wir schreiben uns zwischendurch immer Nachrichten, wenn wir irgendwelche Postings finden auf LinkedIn oder sonst wo, wo Menschen einfach Sachen behaupten, die total hanebüchen sind, falsch sind oder kontraproduktiv oder einfach nicht verstanden haben, worum es geht. Also GA4 ist bei mir mal ganz viel Doku lesen und auch selber testen. Weil so wie man es sieht und benutzt, kann man es halt auch vieles nicht einfach so aus dem Gelesenen nachvollziehen. Oder Markus, wie ist das bei dir?
Nee, es ist, finde ich, auch schwierig. Ich bin jetzt gestern wieder im Rahmen einer zeitlich begrenzten Schulung wieder damit konfrontiert worden, dass man eigentlich gar nicht weiß, wo man anfangen soll, um die größten Feuer einfach zu löschen. Weil es gibt an so vielen Stellen halt Potenzial für Missverständnisse. Weiß ich nicht, Users versus Active Users versus New Returning, all so ein Kram, Conversion-Raten auf diesem und jenem Scope, was total sinnvoll ist, aber man muss es erklären. Und es gibt so viel erklärungswürdiges Zeug, dass es tatsächlich schwierig ist. Deswegen kann ich total gut nachvollziehen, wenn du sagst, wenn Schulung, klar, können wir machen, 2 Tage, danach bist du noch kein Profi, aber wir haben die wichtigsten Punkte mal behandelt, ohne dass ich die ganze Zeit irgendwie auf euch einlabern muss und ihr hört nach einer Stunde nicht mehr zu.
Ja, und das ist einfach so viel geworden.
Das ist ein völlig anderes Tool. Und alles, was du an altem Wissen hast, ist potenziell schädlich.
Ja.
Und wenn du gar kein Wissen hast, da sind wir gestern wieder drüber gestolpert, ist es einfach auch sehr, sehr, sehr überwältigend, wenn man dann da reinkommt. Du, davon abgesehen, dass die Explorations natürlich ein echter Schocker sind, ne, wenn man dann zum ersten Mal irgendwie drin landet und weiß nicht, was da los ist. Aber es geht damit los, dass wenn du dann Dimensionen registrieren musst, machst eine Liste auf und da stehen dann 468 Dimensionen oder sowas drin. Ne, so. Das ist echt, echt schwierig. Und da muss man sowas wie Vokabeln lernen, um mit GA4 reden zu können. Das ist wie eine Fremdsprache. Und das ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr gute Analogie. Du kannst nicht mit GA4 reden, wenn du dich nicht ein bisschen mit dem Vokabular auskennst und auch die Feinheiten beachtest, ne? Nutzer ist nicht gleich Nutzer, halt zum Beispiel.
Ja. Und das sind halt auch, oder auch User-ID ist auch so ein schönes Thema. Wir beide, wir haben ja schon einen Podcast dazu, bei dem wir da uns haben informieren lassen, mehr oder weniger, wie geht man eigentlich mit der User-ID um? Und ich finde, man kann, es gibt 2 Wege, mit der User-ID sein GA4 zu zerschießen. Einmal, schau mal, immer den gleichen String rein, immer irgendwie oder eine Zahl, irgendwie 0 oder irgendwie undefined als String oder so, dass ich immer den gleichen Nutzer habe. Das findet GA4 nicht ganz so lustig. Oder aber ich benutze die User-ID, ganz böse gesagt, weil ich habe da riesen Respekt vor. Ich glaube, die User-ID, wie GA4 sie benutzt, kann man extrem gut benutzen, wenn man eine App hat, wo man auf einem Gerät eingeloggt ist und man hat immer die gleiche User-ID. Sobald ich im Web bin, gehen da tatsächlich Informationen verloren, wenn ich sie einsetze.
Das Sitzung kaputt gehen ist einfach so ein K.O.-Kriterium, finde ich. Ne? Also wenn ich eine User-ID habe und ich möchte sie auswerten in BigQuery, dann sende sie doch, nennen sie nur nicht User_ID. Ja, so. Und dann ist die Welt ja eigentlich in Ordnung. Aber es so zu machen, wie Google es vorschlägt und nachher mit den Konsequenzen zu leben, es ist, wie wir ja in dieser Folge zu dem Thema auch schon angesprochen haben, ist einfach ein ganz beschissener Deal. Das, was ich dafür kriege, diesen ganzen Device-Overlap, Reporting-Kram und so weiter, das kann ich mir zur Not dann aus BigQuery, weil ohne BigQuery brauche ich das wahrscheinlich hoffentlich eh nicht. So, und wenn ich solche Fragen habe, beantworte ich mir die Fragen dann aus meinen Rohdaten. Ich brauche das nicht für diese Reports, die auf der einen Seite dann irgendwie mit Daten gefüllt werden und auf der anderen Seite total erwartungsunkonform kaputt gehen.
Ja, also ich hätte einen Fall, wo es tatsächlich sinnvoll ist, die einzusetzen. Den kennst du auch, Markus. Und zwar, wenn ich aus einer App komme und den Bezahlprozess auf der Website abschließen muss, aus technischen Gründen, dann kann ich die User-ID benutzen für diejenigen, die aus der App kommen, würde ich sagen.
Genau. Da ist doch nicht schlimm, dass die Websitzung, weil die gab's vorher nicht, kaputt geht. So. Ja, also Übergangsszenarien sind eigentlich
aber dann nicht für alle dann diese User-ID, nicht für die, die auf der Website sind und da kaufen, sondern nur die, die aus der App kommen. Also
ja, genau.
Diese wahrscheinlich so
Übergangsszenarien sind wahrscheinlich nicht verkehrt. Aber im Großen und Ganzen ist es auch nicht schlecht, von dem Thema User-ID so ein bisschen Respekt zu haben angesichts der Tatsache, wie viele Konsequenzen sich danach heraus ergeben, wenn man das Feature wirklich nutzt.
Ja, und das fand ich super bei Universal Analytics. Da war immer, sobald du User-ID benutzen wolltest, wurde eine zweite Datenansicht, Property, Datenansicht angelegt.
Genau, eine Datenansicht angelegt.
Genau, da war es eine Datenansicht. Das heißt, du konntest sie gar nicht miteinander vermengen, die Sachen. Das fand ich super. Das würde jetzt auch viel Stress ersparen.
Sehr schön.
Und sonst haben wir in einer der letzten Folgen auch gesagt, dass man jetzt direkt die Google Analytics 4 Daten in Sheets exportieren kann.
Mhm.
Bringt nicht richtig viel Spaß.
Und wenn man es dann macht, dann sieht man da ganz komische Zahlen, Formate und Zeug drin.
Ich weiß auch gar nicht, wo die Zahlen herkommen. Das sind sowas wie, alles, was berechnet wird, sind plötzlich irgendwie in Milliarden oder Billiarden oder sonst irgendwas Zahlen. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Habe ich mich auch nicht weiter darum gekümmert. War
nee, so ich wichtig. Auch nicht. Also alle Verhältniskennzahlen einfach die Finger davon lassen, lieber die Basiskennzahlen holen und dann selber die Verhältniskennzahlen daraus berechnen. Das funktioniert dann in Google Sheets besser als über diesen Export. Und ich glaube, das ist einfach irgendwie so ein Ding wie diese, wenn ich ein Purchase oder sowas oder ein E-Commerce-Event mir im Debug-View anschaue, dann sehe ich ja ein Value auch immer in Mikrocent. Ja? Da kriegt man ja auch erstmal mal eine Herzattacke, wenn man da diese Zahlen sieht und denkt, warum ist das so? Ist egal, ist wie es ist.
Stimmt, das können ja Mikro-Millisekunden sein. Keine Ahnung. Irgendwas. Okay. So. Auf jeden Fall, alles, was bringt wird, ist total doof und nicht nutzbar. Das dazu. Dann bin ich drüber gestolpert, wir hatten das vorhin schon, GR4 ist anders, und du hast auch schon genannt, aktive User hast du gerade genannt oder Nutzer, und aktive Nutzer, da macht das GR4-Glossar bei der Measure School auch das Gleiche, da steht tatsächlich bei den aktiven Usern, das sind die aktiven Nutzer der Seite, die da unterwegs waren, und das stimmt halt nicht, sondern tatsächlich in GR4 sind erstmal in der Oberfläche alle Nutzer, die da als Nutzer stehen in der Oberfläche, sind die aktiven Nutzer. Und aktive Nutzer ist man dann, wenn man entweder ein neuer Nutzer ist oder ein wiederkehrender Nutzer mit einer Sitzung mit Interaktion.
Genau.
Das sind die Fälle.
Und Sitzung mit Interaktion ist halt auch wieder komplex, ne? Weil das heißt nicht einfach nur 10 Sekunden interagiert. Das kann auch heißen, weiß ich nicht, rein, Conversion direkt wieder weg. Dann bist du trotzdem aktiv, wenn du eine Conversion ausgelöst hast.
Schlüsselereignis, wir wollen das Schlüsselereignis.
Entschuldigung. Ja, du hast vollkommen recht. Schlüsselereignis ausgelöst hast. Oder du hast es halt geschafft, rein, Seitenaufruf, wupp, zweiter Seitenaufruf, direkt wieder weg. Dauert keine 5 Sekunden, trotzdem bist du ein aktiver Nutzer.
Ja. Ich glaube, wir hatten schon mal, dass es sinnvoll ist, dieses aktive Nutzer zu nennen, weil alle, die rausfallen, sind die Doofen, nämlich die Wiederkehrenden, die nichts machen.
Genau, das sind die, die deine Zahlen schlecht machen. Ne? Ja, also deine Conversion Rate ist automatisch größer, wenn du auf aktive Nutzer schaust, was statt diese ganzen Bots oder nicht
interaktierbar mit deinem... Aus Versehen aufgemacht, die Seite. Weil Bots schon, die sind ja zum ersten Mal da meistens, Markus.
Ja, das stimmt. Ja, Bots schon, die kommen in der Regel
wieder. Aber du hast deine Seite noch offen und schließt einen Tab schnell oder so, das halt nicht so.
Ja. Aber den Bot, den vermisst er nicht, wenn er nicht mit dem Consent Banner interagiert, zum Beispiel. Ne? Das machen ja auch nur eine Schnittmenge.
Mhm.
Das sind ja nicht 100% der Bots, die unbedingt dann die Consent-Dialoge wegschicken.
Nein, je nachdem,
aus welchem Grund der kommt. Ne? So, wenn er nicht an den Content muss, ist ihm das eigentlich wurscht.
Ja.
Gut.
Da bin ich hier wieder was Falsches. Das heißt Schlüsselereignis, wo du gerade bist, Markus.
Ja.
Du hast es gerade.
Genau.
Willst du? Okay. Denn,
so, es hat sich was geändert. So. Habe ich denn oben die Zeile wieder richtig hergestellt? Stand nur ein Fee drin.
Ach so, fehlerhaft. Ist es okay? Ja? Das ist okay.
Wunderbar. Gut.
Das hieß für mich for example. Entschuldigung für die Abkürzung. Okay, wir schreiben hier parallel, wie ihr wahrscheinlich wisst, die Shownotes, damit ihr auch alles nachlesen könnt. Und zwar hat sich was geändert bei dem ehemals Conversion Modeling oder jetzt Key Event Modeling, war das erst stabil oder golden nach 7 Tagen, jetzt sind es tatsächlich 12 Tage. Und da gab es letztens von einem bekannten Analytics-Menschen ein Posting dazu, dass das ganz schlimm ist und dass man darauf nicht vertrauen kann und bla 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 bla. Wichtig zu wissen ist, Key Event Modeling findet erstmal nur statt für Direct Traffic. Das heißt, Direct Traffic wird auf die anderen Kanäle oder Herkünfte verteilt. Das heißt, die Daten, die nicht beobachtet werden konnten, also nicht gemessen werden konnten, werden dahin geschoben.
Ja, wichtig, nur die Key Events, nicht die Sitzungen selber. Also nicht, dass plötzlich du denkst, dass nach 12 Tagen irgendwie weniger in deinem Direct-Topf drin ist, wenn du auf die Sitzungsattribution schaust.
Ist
nicht so.
Genau. Und es betrifft nur, Key-Event-Rate?
Ja,
Key-Event.
Schlüssel-Event-Rate klingt nicht besser.
Genau. Von daher gar nicht, ich finde es gar nicht so schlimm, weil die Daten werden halt nur besser nach den 12 Tagen, weil vorher hast du halt die Sachen, die halt nicht beobachtet werden konnten, halt nicht drin. Von daher gar nicht so
schlimm. Also es gibt viele Gründe, die Datenverarbeitung von GA4 zweifelhaft zu finden im Vergleich zu anderen Tools, was die Verfügbarkeit angeht, die Verlässlichkeit, wenn ich auf sowas wie gestern schaue zum Beispiel, je nachdem zu welcher Tageszeit, ja, den Leuten zu erklären, schau doch lieber erst auf Daten, die mindestens 48 Stunden alt sind und auch da kann sich doch was ändern, ist total schwierig zu kommunizieren.
Ja.
Aber dieses Thema hier ist eigentlich okay, wenn ich sage, ich möchte hier eine datengetriebene Modellierung haben, das haben die meisten ja eingeschaltet, so, dann haben sie sich eh schon in die Hände der Blackbox begeben. Wenn die jetzt noch 12 Tage braucht, um möglichst gute Ergebnisse zu liefern, gerade wenn es um dieses unattribuierte Zeug im Direct-Topf geht, dann sollte man das eigentlich dankbar hinnehmen. Es geht ja auch eigentlich eher um Marginalien. Es geht ja nicht darum, dass sich nach 12 Tagen plötzlich das Bild völlig verschiebt.
Kommt drauf an, wenn du 80% Direct-Traffic hast.
Ja gut, natürlich. Also wenn du 18% Conversions aus Direct-Traffic hast, sonst ist der ja gerade wieder wurscht. Ne? So.
Stimmt.
Ja, so. Und ganz selten wird die Story dadurch vollkommen anders und ich muss einfach erstmal 14 Tage in Urlaub gehen, bevor ich eine Entscheidung treffen kann. Das ist ja nicht so.
Ja.
Na gut, aber das dazu. Es ist halt trotzdem, es ist strange, ne? So, und es ist halt eine Eigenart, die sich bei GA4 so ein bisschen durchzieht.
Ja, oftmals sinnvoll, aber halt schwer zu verstehen. Deshalb, ja. Dann gibt's was Neues von, natürlich wieder nicht offiziell von Google, aber in dem Google GitHub fliegt das rum.
Mhm.
Und zwar etwas sehr Cooles eigentlich. Und zwar, dass man jetzt endlich die Listen weiterhin übergeben kann, wo wurde eigentlich ein Item beim E-Commerce in GA4 geklickt. Das wird weiter übergeben. Hast du es schon angeschaut? Markus, du schaust gerade so zweifelnd.
Ja, nein, ich schaue nicht zweifelnd. Entschuldigung.
Okay. Also was sie eigentlich machen, ist einfach nur das Cookie-Speichern oder sonst wo speichern, wo es passiert, dann immer weiterzureichen. Also kein Hexenwerk.
Der Attributeur.
Ja.
Ja.
Schöne Idee, ich habe es noch nicht getestet. Wenn ich testen möchte, Link in den Shownotes. Wobei ich immer sage, naja, das ist zwar alles gut und schön, aber bis man so tief kommt in der Auswertung der Daten, dauert das, hat man meistens noch mehr anderes zu tun.
Was spannender ist vielleicht, ist der First-Party-Mode, der ja jetzt auch brand new ist.
Ja, kannst du mir das mal erklären, was das bedeutet?
Ich versuch's mal. Also es geht darum, das Problem zu lösen, dass Google-Skripts wie der Tag-Manager oder das G-Tag ja in der Regel von Google-Servern geladen werden. Ne? So. Google-Tag-Manager.com, glaube ich. Und der moderne Browser tendiert dazu, solche Ladevorgänge zu blockieren. Das wollen wir nicht, wenn unser Tracking-Skript nicht geladen werden kann oder unser Tag-Manager oder beides können wir halt nicht tracken. Wenn wir unsere Skripts laden können, weil sie unproblematischer von einem First-Party, aus einer First-Party-Quelle stammen, das heißt also aus Sicht des Browsers gleichwertig sind mit allen anderen JavaScript-Ressourcen, die so auf deinem Server rumliegen und die dann da geladen werden, dann ist es halt wahrscheinlicher, dass du deine Skripts laden kannst. Wenn du das geschafft hast, ist die nächste Hürde, dass ja die Daten auch rausgehen sollen. Und die gehen ja im Moment dann eben auch an region1.analytics.google.com oder so, keine Ahnung, also region1.irgendwas mit Google. Und auch das ist eben Third Party und auch da sagt der Browser, nö, und so gerade schon nicht, wenn es Google Analytics ist. Und hier ist halt die Idee, dass wenn ich diesen First-Party-Mode verwende, dann bin ich in der Lage, die Skripts, sowohl den Tag-Manager als auch das G-Tag, und das G-Tag ist viel herausfordernder, das auf seinen eigenen Server zu legen, als ein Google-Tag-Manager-Container, da ändern sich zwar mal Dinge und das sollte man auch nicht irgendwie ewig da liegen lassen und lieber regelmäßig aktualisieren, aber beim G-Tag ist es halt so, dass du, wenn du was änderst an deiner Konfiguration, an der Google-Tag-Konfiguration, an deinem Datenstream und sonst irgendwas, dann muss das halt jedes Mal mit dem G-Tag auch in den Browser deiner Besucher transportiert werden. Also so ein Ding auf den Server legen, zu sagen, ich bin hier fertig, ist halt geht nicht. Ne? So. Das heißt, das Serving von G-Tag ist auf jeden Fall ein Problem, was damit gelöst wird. Und was auch gelöst wird, ist, wenn du dein G-Tag über diesen Weg beziehst, dann werden deine Hits automatisch eben auch nicht, mehr oder weniger über eine Transport-URL, werden halt nicht an region1.google.irgendwas gesendet, sondern auch an deinen eigenen First-Party-Mode-Endpunkt und werden dadurch geroutet. Das heißt, all das, was du an Vorteilen hast, wenn es darum geht, ein First-Party-Serving von Tracking-Skripten und ein First-Party-Empfangen von Tracking-Events aus dem Browser, wenn du diese Vorteile ziehen willst, wo viele Leute jetzt im Moment eben, weiß ich nicht, einen Server-Side-Google-Tag-Manager dafür haben, und da aber nachher am Ende nichts verbaut drin haben als GA4, das heißt, der Kram wird eigentlich nur durchgeroutet. Wenn das der einzige Sinn und Zweck der Übung ist, dann bist du hiermit natürlich sehr viel hürdenfreier am Start, was aber eben auch nicht heißt, dass jeder jetzt diesen First-Party-Mode einfach ziehen kann. Du musst halt entweder irgendwie bei Cloudflare hinter einer Cloud Edge sein, du brauchst dann da jemanden, der es administrieren kann, oder du musst halt trotzdem irgendwie mit einem Load Balancer arbeiten, auf der Google Cloud Plattform, tritratrolala. Was ich erprobt habe, interessanterweise, ist, du kannst natürlich auch jetzt einfach hingehen und sagen, naja, eigentlich, und ich habe es wirklich nur ausprobiert, weil es für mich keinen großen Sinn ergibt, du könntest natürlich diese Endpunkt-URLs, die es da gibt, im Prinzip einfach dein gtm-container.fps.gug oder so, keine Ahnung, ne? Also eine echt schräge Adresse. So, wenn du deine Skripte darüber beziehst, dann haben die eben automatisch die Eigenschaft, Daten auch an diesen Endpunkt zu senden. Ne? Das heißt, wenn du jetzt selber schon sagst, ich habe schon einen eigenen Proxy auf meinem Rechner, auf meinem Server, wo dann, weiß ich nicht, alle 4 Stunden ein Cache aktualisiert wird oder alle 2 Stunden oder sowas, und ansonsten hole ich halt diese Dinger, die ich mir bis jetzt immer von den normalen Quellen geholt habe. Wenn ich es mir jetzt aus diesen anderen Quellen hole, dann habe ich dieses Problem nicht, dass ich dafür sorgen muss, dass alles, was so an Requests noch ausgesendet wird, dann eine Transport-URL irgendwo hingeht, sondern ich kann dann dafür sorgen, dass das auch alles an meinem eigenen Proxy irgendwie ankommt und ich kann es von da aus dann manuell weiterleiten, wenn ich möchte. Das alles kann ich mir aber bauen, ohne den Kram zu haben. Das heißt, wenn ich sowas vorhabe, lohnt sich das nicht. Dieses First-Party-Mode-Setup, was da jetzt neu angeboten wird, ist einfach nur eine Alternative mit Hilfe der Google Cloud-Plattform oder eben einer Cloud Edge. Im Moment glaube ich nur Cloudflare, wofür es da beschrieben ist.
Ne? Oder Azure.
Oder Other, okay. Also du musst also das Gleiche dann auf einer anderen Cloud Edge dann bauen, wie du dann eben dieses First-Party-Tracking-Problem lösen kannst. Ich glaube aber nicht, dass das massenhaft dazu führt, dass die Leute jetzt anfangen, irgendwie First-Party-Tracking-Skripte bereitzustellen und Endpunkte zu haben. Das ist eine Problemlösung, die gangbar ist, aber die ist,
immer,
es ist sehr DevOps gedacht, ne? So nach dem Motto, das sind keine großen Hürden, lässt hier was laufen, konfigurierst da was, tritratrolala und fertig, dann läuft das Ganze. Dass du am Ende des Tages aber einen Load Balancer am Arsch hast, den du dann auch natürlich am Leben erhalten musst und Kosten dazukommen und tritratrolala, steht auf einem ganz anderen Blatt. Also ob das wirklich günstiger ist, als jetzt irgendwie bei Stape einen Endpunkt zu mieten und einen Server seit GTM zu betreiben, kann ich dir zum Beispiel gar nicht beantworten. Das steht da natürlich auch nicht drin.
Ja, und du müsstest ja um diesen Endpunkt ja auch wieder in dein Verzeichnis packen, musst ja auch wieder das auf der Website machen. Wenn du das in dem
das,
nicht
das,
mehr auf das
dafür sorgt ja dann möchtest. Diese ganze Konfigurationsgeschichte und so, ne? So wie alles, musst du es halt erstmal in den First-Party-Kontext auch holen, wenn es eigentlich woanders wohnt.
Und auch dieses Azure, ich habe mich gerade mal dran erinnert, ich habe mal kurz gegoogelt, also jeder, der seine Website irgendwie auf so einem Virtual-Dingsbums macht oder Nginx benutzt oder so, kann einfach einen Reverse-Proxy heißen. Ich denke, der ist gar nicht Proxy, sondern Reverse-Proxy, was man einsetzen soll, Markus, oder? So,
ja, okay, das kann sein. Ja.
Also weil das ja sozusagen nicht vom Client aus irgendwo hingeht, sondern tatsächlich hier auf dem Server umleiten soll. Ich kenne das nur noch als Reverse-Proxy, damit man da durchrouten kann.
Ja, also es ist eigentlich eine große Sache, aber ich glaube nicht für jedermann. Können wir mal
eine Bastellösung.
Sagen. Ja, eine Bastellösung. Was eine große Sache ist für jedermann, der BigQuery einsetzt?
Ich hätte nur eine Frage. Kann man das nicht einfach mit, kannst du das nicht einfach mit PHP lösen oder Spezialisten in solchen Bastellösungen oder so?
Doch, ich mach das ja, ne? Ich habe das jetzt ausprobiert, einfach um auch mal GTEC.
Ach so, genau, okay, gut, ja.
So, von mir zu laden und zu cachen wieder, ne? Hatte ich die ganze Zeit lang nicht gemacht, habe ich jetzt einfach wieder gemacht. Bei mir ist es aber einfach, weil ich muss auf dieser Infrastruktur mich nicht um diesen ganzen Versand und das Cookie-Handling und den anderen Scheiß kümmern. Weil ich alles sowieso schon durch einen eigenen Endpunkt route. Das heißt, ich habe eine eigene Transport-URL. Die wird auch nicht einfach überschrieben davon, ne? Also wenn du selber eine Transport-URL drin hast in deinem Setup, dann bleibt die erhalten und die Daten gehen dahin, wo du es vorher haben wolltest. So, wenn ich aber beides nicht habe, ne? Ich habe vorher eben kein First-Party-Serving für Tech-Manager-Container und GTEC gehabt und ich habe keinen eigenen Endpunkt und ich will das alles in PHP bauen, das ist wahrscheinlich, das kann ich dann machen, dafür hätte ich aber diesen ganzen First-Party-Mode-Kram nicht gebraucht. Weil ich muss ja wirklich, gerade hier ist der Vorteil, dass, also GTEC ist ja inzwischen sehr regional ausgerichtet, ne? So, die Region des Besuchers ist für GTEC teilweise wesentlich zu wissen, um zu wissen, was mache ich wann, unter welchen Bedingungen und so, ne? So. Und auch diesen ganzen Kram müsstest du ja auch mit dir zurecht faken, wenn du jetzt zum Beispiel ein eher internationaleres Publikum bedienst. Und da ist eine ganze Menge, was dahinter steckt noch, was man dann noch dazu denken muss. Es geht nicht nur darum, einen Request entgegenzunehmen oder ein Skript irgendwo zu nehmen, zu cachen und dann irgendwie weiterzuleiten. Das ist so.
Ja, ohne kurz cachen. Gedacht. Ohne Cache.
Ja, oder ohne Cache. Dann hast du halt die ganze Zeit irgendwie, da hast du diesen Request nur in deinen Proxy verlagert. Den solltest du auch nicht einfach auf deinen Server legen, dann machst du den wieder langsam. Ich habe schon immer gesagt, ein Endpunkt gehört nicht auf den gleichen Server wie die Infrastruktur, die eigentlich deinen Shop betreibt oder sonst was. Da stehe ich auch zu. Das heißt, auch ein Proxy braucht ja irgendwo Ressourcen. Und da muss man die entweder durch Caching so ein bisschen reduzieren oder du musst halt jedes Mal, wenn wirklich der Tech-Manager bei dir angefordert wird, den Rotz erstmal wieder woanders herholen und dann durchreichen. Mhm. Das musst du ja schon mit den ganzen eingehenden Tracking-Requests machen. Die musst du ja auch irgendwie dann noch irgendwie durchkriegen. Ne? So. Und wenn dann da irgendwie Cookies im Spiel sind, so, das ist alles nicht super trivial. Es geht nicht nur darum, Informationen von A nach B weiterzuschaufeln. Das ist jetzt okay. Nicht nur einfach der Proxy, der was entgegennimmt, den String weiterleitet an eine andere URL und da einmal einen Curl-Aufruf macht. Das kannst du machen, aber da entgeht dir eine ganze Menge, dummerweise. Okay. Und das macht halt diese Lösung für dich.
Ja. Okay, dann also das macht also das Leben nicht einfacher, sondern eher eventuell Setup komplexer.
Ja.
Darum jetzt zu den einfachen Dingen. Das, was das Leben vereinfacht, Markus, was kurz vor sie noch reinkam in den Podcast.
Genau, also wenn du jetzt eh schon mit BigQuery arbeitest, dann ist ja das ganze Thema Sitzungsattribution im Prinzip darauf angewiesen, dass du auf das erste Event guckst oder das Session-Start-Event, guckst ja dann da die Quellmedium-Informationen an und düdüdüdü, musst das dann selber irgendwie auf die Sitzung anwenden und kannst dann da deine Daten rausziehen. Und was jetzt einfach neu dazu gekommen ist, ist zum Thema Session-Traffic-Source-Last-Click, also nach Last-Click-Attribution will sagen, wie ist jemand gerade auf die Seite gekommen, als diese Sitzung, die wir jetzt gerade in Events vermessen, zustande gekommen ist? Mir schlagt das gar nicht. Und da steckt alles drin. Da hast du all deine Informationen, Source, Medium, Tritratrulala, Campaign, was du dir wünschst, Term, düdüdü. Und musst das alles nicht immer manuell dir von dem ersten Event aus der Sitzung oder den Sitzungen, mit denen du dich gerade befasst, irgendwie rausholen. Macht vieles enorm einfacher. Deswegen, es ist einfach nur eine Struktur, also ein Feld mit jede Menge Informationen darunter, wenn man es kleinreden will. Und es ist eine Riesenveränderung, weil es eine Vereinfachung ist von ganz viel SQL-Code, der da draußen existiert. Und vor allen Dingen, alle neuen Anwendungsfälle können jetzt gleich deutlich unkomplexer gestaltet werden. Deswegen finde ich es wirklich begrüßenswert. Das ist auch, glaube ich, das Datenbank-Feature, was das Datenbankschema angeht, wonach am lautesten gebrüllt wurde in der BigQuery-Gemeinschaft.
Und sie wurden erhört.
Ja. Und sie wurden gehört, ja.
Damit hätten wir unsere GA4-Ecke soweit durch. Lass uns über GA4 reden. Jetzt ist die Zeit schon fortgeschritten. Nichtsdestotrotz kommen wir jetzt zu den Fundstücken.
Ja, so sieht's aus.
Und da haben wir gleich was nämlich zu unserem letzten Thema passt, und zwar als wir Tracking-Plan vorgestellt haben. Da gab's nämlich jetzt von dem, ich glaube, es war Gunnar Griese, der das geschrieben hat, und zwar, wie man seinen Data Layer überprüfen kann, wie man generell gucken kann, was kommt eigentlich rein und was geht wieder raus. Das heißt, ein Monitoring für den Data Layer und das alles in der Google Cloud mit Dataform, Krimskrams und so. Einfach mal zum Angucken. Ich glaube, da fehlt noch ganz viel, aber erstmal ist es schon mal sehr praktisch, um grundsätzlich zu erfahren, was eigentlich bei so Sachen bleiben sollte. Weil
es ist mit Sicherheit keine komplette Bastelanleitung.
Genau, ne? So ist schon ein bisschen was drin, ne? Aber also ich hatte zum Beispiel, es gibt halt verschiedene Events, die gleich heißen, zumindest in meinem Kosmos, die verschiedene Definitionen haben, auch und dann wird es wieder kompliziert, aber erstmal generell, was kann man machen, um sein GA4 stabiler zu machen und nicht, dass sich dauernd was ändert und irgendwo was fehlt oder so.
Ja, egal mit welcher Technik du das nachher machst, die eigentliche Arbeit steckt da drin, dann deine Validierungsschema.
Mhm. Genau.
Arbeit zu leisten.
AKA Tracking-Konzept vielleicht auch schon davor. Einfach, wenn man weiß, was man tracken möchte, dann weiß man auch, was man da empfangen möchte.
Das macht zumindest einfacher.
Ja.
So.
Das ist. Und dann hast du was Schönes gefunden. Das war, vorgestern war das. Was gedacht.
Ja, jeder, der irgendwie bei Microsoft Ads irgendwie Werbung schaltet, hat jetzt so eine Mail bekommen. Der einfache Teil war einfach mal in Englisch. Und da steht im Großen und Ganzen drin, so Leute, es ist soweit, ihr müsst jetzt alle TCF machen und außerdem haben wir den Consent-Mode, den haben wir schon seit 3 Jahren, interessiert sich keiner für, jetzt setzen wir euch die Pistole auf die Brust, baut das endlich ein, sonst klappt hier bald nichts mehr.
Was heißt bald?
Das ist das Problem. Keiner weiß, was passiert, wenn man es nicht macht. Keiner weiß, bis wann man es eingebaut haben muss. Und ich hatte es auch schon mal in einem Kommentar auf LinkedIn irgendwie in einem anderen Zusammenhang geschrieben. Ich hatte so das Gefühl, da hat man bei Microsoft gesessen, hat sich kaputt gelacht, wie schlecht in der Kommunikation Google dabei vorgegangen ist, den eigenen Consent-Mode den Leuten irgendwie unterzujubeln als Pflichtveranstaltung. Und dann hat irgendjemand gesagt, so holt mal Bier, und wir haben es einfach mal noch viel, viel schlechter gemacht. Weil es
Ja.
gibt gar nichts an Informationen. Es gibt einen Link zu einer Hilfeseite in dieser E-Mail. Die Hilfeseite gibt schon lange und unverändert. Genauso wie auch diese TCF-Geschichte, wo auch nichts Verbindliches drinsteht. Da steht nur, wir unterstützen das. In der Mail sieht es aber so aus, als wollten die jeden Advertiser dazu zwingen, jetzt das TCF-Framework zu nutzen, was total hirnrissig ist, nach meinem Dafürhalten. Also es gibt jetzt ganz, ganz, ganz viel Verwirrung. Was aber wohl
Okay.
offensichtlich klar ist, ja, okay, Entschuldigung.
Kurze Frage dazu. Wir nehmen heute am Freitag, den 19.07. auf. Hat der
Genau.
Microsoft-Ausfall irgendwas damit zu tun mit dieser E-Mail von Microsoft Ads?
Kaum.
Okay, gut.
Oder
Hätte
jemand
sein
wollte
können,
sich rächen oder so, ne?
ja.
Das kann natürlich auch sein. Ja, genau, wir gehören zu den Leuten, die heute noch Infrastruktur nutzen können. Wir haben Glück. Ja, so. Das mal so zum historischen Kontext zum heutigen Tag. Also vieles geht heute gar nicht. Überall gibt es Blue Screens of Death, wenn ihr euch noch erinnern könnt, wenn ihr das hier hört. So. Also, was mit dieser TCF-Geschichte ist, da will und kann ich nichts zu sagen. Ich gehe aber mal davon aus, dass das alles nicht so heiß gegessen wird, wie es jetzt gerade gekocht wurde von dieser komischen Mail, die da irgendjemand so flapsig mal an alle Kunden geschickt hat.
Wofür steht TCF genau? Was heißt das ausgeschrieben?
Transparency, Consent, Framework, irgendwie sowas.
Okay.
Glaube ich. Wenn nicht, dann nicht. Aber in meiner Welt hat das was mit Publisher zu tun und Display-Werbung und all Schnickschnack und eigentlich nichts damit, dass ich irgendwie Conversion-Tracking machen will. Vielleicht hat es was damit zu tun, dass ich Zielgruppen bilden will, die vielleicht im Bing-Werbenetzwerken mit Display-Werbung beballert werden sollen, wenn man das nutzt. So, ne? Aber jetzt alle Leute dazu zu zwingen, das jetzt einzusetzen, obwohl auch nicht das letzte Wort darüber gesprochen ist, ob das das Beste ist, seit geschnitten Brot, dieses TCF 2.0 vom IAB. Das nehmen wir mal außen vor. Aber was wir jetzt auf jeden Fall wissen ist, wir werden nicht umhinkommen, das Gleiche, was wir für Google gemacht haben, jetzt nochmal zu machen, nämlich ein Ad Storage granted oder denied in etwas reinzupuschen, was jetzt halt nicht Data Layer heißt, sondern UETK. Q, Entschuldigung, so.
Ich würde
Mehr
sagen,
ändert sich eigentlich nicht. Das heißt, wir haben einfach eine zweite Variable, in der das Gleiche reingeballert werden muss wie vorher. Und weil es um Bing Ads geht und nicht um Analytics Storage und die sich gedacht haben, Ad Storage reicht uns. Vielleicht kommen die übermorgen und wollen auch Ad User Data und Ad Personalization haben. Das
ja.
wissen wir nicht. Die wissen das wahrscheinlich selber auch nicht. Das ist der größte Kritikpunkt, den ich habe. Das ist so aus nichts geschossen, schlecht vorbereitet und niemand hat bereitgestellt, irgendwelche Informationen, auf die man verlinken kann, außer diesen uralten Scheiß zum Thema Consent Mode. Das ist echt mal so richtig daneben gelaufen.
Ja, ich glaube, es hat aber eine Strategie. Vielleicht wollen wir das Sommerloch füllen.
Ja, kann sein, ja. Also wenn es eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Leute ist, die Tech-Manager verwalten, danke, wir hatten das gerade schon. Ja, wir brauchen es jetzt nicht nochmal. Ich habe mal alles, was ich dazu mir gedacht habe, in einen Blogpost gepackt und ich konnte nicht widerstehen und habe auch ein Custom Tag-Template für den Microsoft UET Consent Mode gemacht, wo du dein Ad Storage auf Granted oder Denied stellen kannst, per Update oder Default, wenn du das möchtest. Es ist tatsächlich ein Einzeiler.
Schon veröffentlicht?
Also
Also ich
veröffentlicht,
meine.
freigegeben in der Gallery ist ja noch nicht. Ich habe ich auch gestern erst irgendwie geschrieben. Insofern ist es sehr unwahrscheinlich. Ich habe heute tatsächlich aber trotzdem nachgeguckt, um zu schauen, ob es vielleicht doch schon da ist. Man weiß es nicht. Aber nee. Aber man braucht das auch nicht. Das kannst du auch mit dem Custom HTML Tag machen. Du kannst dieses Template verwenden, wenn du aus irgendeinem Grund kein Custom HTML Tag verbauen kannst. Ne? Es gibt ja durchaus Tag Manager, in denen ist das nicht möglich. Man kann das ja unterbinden. Und vielleicht bist du davon betroffen. Oder es gibt eine Policy, die nur Custom Templates zulässt oder wie auch immer. Ja, dann gibt's das jetzt. Also da ist das war ziemlich aufwühlend, fand ich, weil jetzt dann doch irgendwie ja sehr, sehr viele doch das UET-Tag verbaut haben, was man gar nicht glaubt. Aber die Aufregung ist groß. Nicht so groß natürlich wie beim Google Consent Mode. Das ist jetzt ja kleine Sturm im Wasserglas hier.
Ja.
So, dann habe ich dir zwei Blogposts vererbt.
Ja, sehr schöne. Und zwar, Markus, du kennst das doch, ne?
Ja, ich kenne das.
Du machst vielleicht mit Kunden eine Auswertung und dann sagst du, ja, laut den Zahlen, die wir hier festgelegt haben, wenn wir Zahlen vorab festgelegt haben, funktioniert die Kampagne nicht. Das kennt man ja. Weil zum Beispiel die dann sagen, ja, wir hatten zwar eigentlich eine KPI genommen, die auf den Verkauf geht, aber eigentlich geht es uns nur um Awareness. Mehr wollten wir ja gar nicht. Das heißt, unsere Kampagne funktioniert ja trotzdem.
Ja, auch schön darum, ist, wir können das ja jetzt noch gar nicht bewerten.
Genau, weil das ist ja ein langfristiges Ziel, was wir da eigentlich ja messen wollen.
Ja.
Ja. Und eigentlich wollen wir ja eine viel, viel wichtigere Metrik messen. Ja.
Und darüber hat der gute Avinash sich mal so richtig ausgelassen.
Ja.
Der hatte doch eine ganze Zeit lang nichts mehr geblockt, oder? Und jetzt ging plötzlich bing, bing, den hat doch auch irgendwas gestochen. Oder habe ich die anderen alle übersehen, die der geschrieben hat in der Zwischenzeit?
Nee, also ich kriege ja seinen Newsletter, aber ich lese ihn leider nicht, weil ich nie dazu komme.
Ja.
Weil der kommt, glaube ich, wöchentlich, so viel ich weiß.
Ja,
aber der hat sehr, sehr schöne Sachen da drin. Auch sowas wie von wegen, wie kannst du sagen, dass die, genau, wieso sagst du, dass die Kampagne nicht funktioniert? Die hat doch gar keine Conversions, messt doch einfach die Impressions.
Mhm.
Fand ich auch schön. Ja. Oder wie kannst du sagen, dass 350 Responses statistisch signifikant sind, werden auch schließlich 400.000 Besucher pro Tag auf der Seite. Solche Sachen.
Und die anderen haben auf weiche Faktoren eingezahlt. Das haben wir jetzt noch nicht gemessen.
Und natürlich, die Daten sind falsch. Es wurde falsch gemessen. Der Klassiker. Ja. Von daher, ganzer Artikel dazu vom Avinash Kaushik, auch nochmal, ich glaube, länger. Das heißt, in seinem Newsletter nochmal länger. Das heißt, auf der Website schon mal gut zu lesen, wie kann ich damit umgehen, wenn mir sowas vorgeworfen wird, wenn ich, was heißt es denn auf Deutsch? Scapegoating, hier Scapegoat.
Ja, jetzt hast du mich voll erwischt. Wie nennen wir das denn? Es gibt doch bei uns auch einen ganz normalen Begriff dafür.
Sündenbock.
Sündenbock finden. Ja, genau.
Sündenbock. So. Na, aber der Sündenbock ist darum, das auf jeden Fall in den Shownotes direkt bei Avinash Kaushik bei der Website, die aussieht wie aus den 90ern, würde ich sagen.
Genau, hat sich nicht viel getan.
So, ansonsten
aber click to unlock your knowledge.
Genau, ansonsten noch einen Artikel von ihm zum strategische Marketing Analytics für CMO Dashboards. Auch durchlesen, durcharbeiten und dann gerne was. Genau.
Also er ist der Einzige, der es schafft, irgendwie über Dashboards zu schreiben und erst ganz am Ende auch wirklich zu zeigen. Ne? Du hast zwar ein paar Abbildungen da drin, aber bis du das erste Dashboard siehst, dann hast du eigentlich schon bist schon durch.
Ja, und eigentlich, ich meine, er hätte mir irgendwann mal Dashboards gesagt, das sind keine Dashboards mehr, sondern Scorecards, dachte ich, hätte er umgestiegen. Ja, Avinash gewesen, er ist gerade hinten in meinem Hinterkopf irgendwo drin.
Ja, das ist bestimmt kein aktuelles Wissen mehr, genau wie wir nicht mehr von Acquisition, Behavior und Outcome reden dürfen. Ich mache das trotzdem.
Warum dürfen wir das nicht?
Weiß ich nicht, er hat sich doch getrennt von diesem Abo-Modell.
Ach so.
So ein bisschen.
Ich meine,
er hat sich davon selber distanziert, wie auch immer. Ist ja wurscht, ja. Ich finde es immer noch sehr eindringlich.
Ja. Okay. Dann würde ich sagen, nächster Punkt. Du hast was Neues gebaut.
Ja, das habe ich jetzt nicht ganz alleine gemacht. Es geht um das sehr, sehr lange sträflich behandelte Piwik Pro Tech Template für den Server, für den clientseitigen Google Tag Manager. Es gibt auch eins für den serverseitigen Google Tag, andere Geschichte, so. Also es geht um das Ding, was man da im Browser ausspielt. Und das konnte eine ganze Zeit lang nicht sehr viel. Das ist irgendwann im April 2021 entstanden. Und ich habe schon relativ früh mir davon eine Version abgespalten bei GitHub, weil es ist ja öffentlicher Code, und habe eine eigene Version für mich gemacht, die einfach noch weitere Funktionen hatte, wie diesen ganzen E-Commerce und Schnickschnack. Also mehr als nur Seitenaufrufe, darum ging es eigentlich. So. Das habe ich dann eine Zeit lang benutzt, war da auch ganz glücklich mit. Dann gab es aber auch irgendwann auch schon neuen E-Commerce und sonst irgendwas. Und lange Rede, kurzer Sinn. Man ist von Piwik Pro auf mich zugegangen, hat gesagt, ob ich keinen Bock hätte, daran mitzuarbeiten, die Sachen, die ich damals da gemacht habe, irgendwie in das neue Ding reinzubringen und das alles überhaupt nochmal zu bearbeiten. Und viele, viele hundert Slack-Messages später und ein Arsch voller wechselseitiger Commits zwischen den Kollegen bei Piwik Pro und mir ist ein neues Template entstanden, was jetzt eine ganze Menge kann. Und da sind so ein paar Sachen drin, die finde ich ganz persönlich richtig schnuckelig. Wie zum Beispiel, dass das Piwik Pro Tag jetzt in der Lage ist, solche Sachen wie die IP-Maskierung, das Setzen von Cookies oder das Benutzen eben von irgendwelchen Browser-Eigenschaften komplett abhängig zu machen, nicht nur von Variablen. Vorher hat das halt so ein Ding, das konntest du einmal ein- oder ausschalten. Also brauchtest du immer eine Vielzahl von verschiedenen Tags, die du unter verschiedenen Bedingungen ausspielen konntest. So, jetzt kannst du zum Beispiel einfach hingehen und sagen, Follow Consent Mode. dann geht er halt hin, guckt auf Analytics Storage und schaltet die Dinge entsprechend ein oder aus, je nachdem, ob du darfst oder nicht. Und damit kannst du im Extremfall mit einem einzigen Tag im Prinzip sämtliche Consent-Lagen im Hybrid-Modus abfackeln. Wenn du E-Commerce hast, nimmst du noch ein zweites Tag dazu. Das E-Commerce-Tag kann nämlich jetzt auch einfach automatisch auf den Data Layer reagieren, ähnlich wie man das vom Facebook-Tag kennt. Ne? Machst du einfach hier Detect automatically from Data Layer oder was. Hab vergessen, wie die Option heißt. Aber dann machst du einfach E-Commerce und dann kommt ein View-Item und dann geht automatisch was passende Ding zu PIVIC Pro und es kommt irgendwann Purchase und dann geht halt dieses Order-Complete-Event raus. Und das ist eigentlich, das sind zwei Sachen, die das Template richtig, richtig geil machen. Du merkst, ich red mich hier gerade in Rage, aber es hat viel Spaß gemacht, daran zu arbeiten und ich bin froh über das Ergebnis, was wir erzielt haben.
Ja, nur rein deutsche LK-mäßige. Ich glaube, in Rage reden ist, glaube ich, negativ und konnotiert.
Ja.
Es ist eher in Freude hast du dich geredet.
Ja, genau.
Ja.
Ist Rage immer negativ? Muss das sein?
Rage ist doch, das ist doch,
Oh Gott, wir reden hier von Rage, nicht von Rage.
Ich hab ja, aber Rage ich glaube, das Wort kommt da, glaube ich, her. Also für
ja, es mag einen gemeinsamen Stamm haben.
Ich schau mal nach, was das
ist. Ich gucke mal, ob ich das nicht mehr sage. Was ich aber viel häufiger sagen werde jetzt wieder, ist Plemplem. Die okay. Welt ist so Plemplem geworden und das schöne Wort wird so selten benutzt. Und gestern ja. habe ich es irgendwie, bin ich wieder bei meiner eigenen Formulierung drüber gestolpert.
Ja, in Rage reden, aus seinem Herzen keine Mördergrube machen.
Ja. Okay, das muss ja auch erstmal nichts Negatives sein.
Okay.
Ich kann ja auch offen Freude ausdrücken.
Ja.
Ist wurscht, genug dazu. Was ist mit Ad-Event-Processing bei Uber los?
Genau, also genau, das habe ich mal als Beispiel, wenn es mir wieder Menschen gibt, die sagen, ich baue mir mein eigenes Tracking oder mein eigenes Setup und so, gibt es einen Showcase von Uber, wo die einfach mal zeigen, was sie gemacht haben, um in Echtzeit, weil sich alle über GA4 aufregen, dass es nicht in Echtzeit ist, zeigen die so ein bisschen das Konzept dahinter, wie die es schaffen, für ihr Anzeigensystem tatsächlich das alles in Echtzeit durchzuexerzieren und zu prozessen und so. Aber nur zum Lesen, wer da ein Interesse an solchen Dingen zu verstehen, warum Dinge länger dauern und nicht mal eben schnell gemacht werden können. Damit meine ich nicht das Programmieren, sondern auch zu live, dass Echtzeit halt echt anstrengend sein kann.
Ja, was einfach ist, ist ein Strom von Events. Mhm. Kann ich in Echtzeit ganz einfach anzeigen. Aber wenn ich versuche, daraus irgendwelche Sachen zu generieren, die was mit Sitzungen, mit Attributionen oder sonst was zu tun haben, dann habe ich halt was zu tun.
Ja. Genau, und ich glaube, die wenigsten wissen, dass das Universal bis zum Ende immer ein Problem mit Sitzungsberechnung hatte. Dass es da ewig einen Bug gab, der noch in dem Bugtracker lag und das nie gelöst wurde. Weil das gar nicht so einfach ist, der ganze Krimskrams-Krums. Aber jetzt nochmal PIVIC Pro für dich.
Ja, aber einfach nur ein Service-Hinweis. Das ist wirklich nur interessant für Leute, die mit PIVIC Pro arbeiten und in ihrer Übersicht der Events, man kann ja einfach gucken in seiner Account-Übersicht, was habe ich da in den letzten, also in diesem Monat, im letzten Abrechnungszeitraum so an Events gesendet, welche Art waren die. Wenn da Broken Events steht, dann ist das aus zweierlei Gründen doof. Erstens, man bezahlt auch für die Broken Events. Ne? Also
was sind denn, was sind denn gebrochene Events?
Das sind Events, die gekommen sind, aber nicht verarbeitet werden konnten, aus irgendwelchen Gründen. Und das ist das zweite Problem. Man sieht in dieser Übersicht ja tatsächlich nur, wie viele das gewesen sind. Man sieht aber nicht, was wirklich falsch gewesen ist.
Ja.
Wenn du also wissen willst, was sind Broken Events und was läuft da schief, dann hast du eigentlich nur die Option im Tracker-Debugger, wo du ja auf bis zu 6 Stunden, glaube ich, in die Vergangenheit schauen kannst. Und dann kannst du gucken, ob Broken Events da sind. Du kannst danach filtern. Und wenn du die hast, kannst du dir die anschauen und dann kannst du die anklicken und dann siehst du sogar die Rohdaten von dem Event, wie es reingekommen ist, mit Headern und allen Parametern und allem Schnickschnack. Also der Himmel auf Erden für jemanden, der es debuggen möchte. Du musst die Dinger nur erwischen. So, und bei mir sind die Broken Events halt so selten gewesen, dass ich sie nie im Tracker-Debugger erwischen konnte. Und dann habe ich gesagt, es gibt doch eine API für den Tracker-Debugger. Schreibe ich mir doch einfach eine Lösung, die einmal pro Stunde die letzten 60 Minuten durchforstet. Und wenn irgendwelche Dinge da gewesen sind, dann lasse ich mich per Slack einfach benachrichtigen und sende mir gleich die Debug-Informationen, die ich brauche, in die Slack-Nachricht. Und so habe ich in meiner eigenen Implementierung, weil ich benutze ja gar nicht den PIVIC Pro Tracking-Code, sondern so mein eigenes Ding, habe ich zwei Grenzfälle halt aufgedeckt, wo ich bisher einfach immer blödsinnige Daten verschickt habe an alle Dienste, nicht nur an PIVIC Pro. Und es hat mir geholfen einfach beim Debuggen und jetzt lasse ich das einfach weiterlaufen, erstmal noch ein paar Monate, aber ich kriege jetzt keine Messages mehr. Das heißt, ich habe, glaube ich, die Hauptursachen habe ich jetzt getackelt. Und wenn ihr sowas Ähnliches braucht, dann habe ich euch das Ganze in ein Repository gepackt.
Mhm. Mal kein GIS, sondern ein echtes Repository.
mal ein echtes Repository, weil es einfach mehrere Dateien sind und so weiter. Es ist jetzt auch ein Notebook dazu gekommen, wo so eine Art Walkthrough drin ist und wo man Schritt für Schritt einfach mal sehen kann, so für die Leute, die so wie ich mit Python gar nicht viel zu tun haben, versuche ich zu erklären, was wird da gemacht und warum.
Ja.
Das hat so ein bisschen Schulungscharakter, das hat aber einen ganz anderen Hintergrund. Ihr müsst euch das jetzt nicht reinziehen.
Für dich Schulungscharakter oder für die anderen? Hast du das gelernt, damit das Notebook?
Nee,
oder?
Das hat schon, ich brauchte bei einer Veranstaltung, von der ich noch nicht weiß, ob die stattfindet und deswegen noch nicht dafür zu sagen.
Mhm. Okay.
Gut. Das war das PIVIC Pro-Thema.
Ja.
Oh, okay. Event Processing, das hatten wir auch schon. Da sind wir ja, kommen wir ja tatsächlich mal langsam unten an. Wir haben jetzt noch das Thema Data Wrapper.
Ja, genau. Nur mal als bei Heise, und ich habe das aus zwei Wochen reingepackt, das ist ein Artikel über Heise und der ist hinter der Bezahlschranke. Mhm. Markus, nutzt du Heise oder ähnliches?
Nee.
Zu bezahlen, ich brauche gleich zu Ende reden. Ich habe bei Medium letztens wieder verlängert, weil mich das nervt, wenn das dauernd wieder aufpoppt, dass man bezahlen, weil ich da echt gute Artikel teilweise finde. Aber bei Heise sehe ich es irgendwie nicht ein. Aber hier der Tipp nur, Data Wrapper ist halt so ein Open-Source-Ding, würde ich sagen, mit dem man Daten relativ schnell visualisieren kann. Und ich glaube, man braucht den Artikel dafür nicht, sondern nur das Stichwort, darum habe ich es mit aufgenommen.
Genau, ich meine, wir sind da tatsächlich auch schon mal drüber gestoßen, haben gesagt, ist das vielleicht das geilere Looker Studio oder so, aber vielleicht war es auch ein anderes Tool. Also für jemand, der da Bock drauf hat oder da Erfahrungen mit hat, wie immer, rein in die Kommentare. Das hat bei diesem Twitch-Thema so gut geklappt, jetzt rufe ich einfach nochmal dazu auf.
Genau, genau. Unsere liebe Community, meldet euch, wenn ihr Data Wrapper benutzt oder direkt auch in die Kommentare einen Data Wrap reinpumpen, pushen, wie auch immer.
Genau.
Embedden.
Und dann habe ich noch ein Cardinal Path Fundstück mitgebracht, was vom 1. Juli ist.
Sich ein Stück weit überholt hat, glaube ich.
Sich ein Stück weit überholt hat, aber trotzdem irgendwie für mich total timely kam. Weil am gleichen Tag hatte ich mit jemandem darüber geredet, aus welchen Gründen es denn wohl so Diskrepanzen geben kann zwischen GA4 und BigQuery. Und dieser Artikel klärt auf über verschiedene Dinge, warum das so sein kann. Was da zum Beispiel nicht drin steht, und das ist auch so ein Teil, es ist unterschiedliche Zeitzonen zum Beispiel. Das war nämlich dann in dem speziellen Fall offensichtlich die Ursache, ne? Dass man einfach mit unterschiedlichen Zeitzonen gearbeitet hat und deswegen immer so leichte Diskrepanzen in den Zahlen für, wenn man die auf Tagesbasis verglichen hat, drinsteckt.
Welche Zeitzone benutzt denn?
Ich weiß nicht, welche, was, wie, wo.
Weil die Google Cloud, mag doch gerne die San Francisco Zeit. Ist das nicht so, dass auch die API Refreshes sind morgens um 8 Uhr unserer Zeit oder so? Weil das
doch ja,
die
San Francisco Zeit ist. Das kann gut sein, das weiß ich gerade nicht. Aber warum sagtest du, das ist nicht mehr ganz up to date hier? Also,
weil ich dachte, dass Juli diese, ist schon so lange her. Nee, weil die, UTM Source Manual Sachen da, glaube ich, auch drin waren, oder?
Nö.
Hätte ich gedacht, dass das auch der Mismatch ist, was ich gefunden hat, was da zusammenpasst.
Ach so, ja, nee, du hast recht. Ja, es steht ja drin, dass man sich in BigQuery in der Regel ja die Sitzung selber zusammenbasteln muss, ne? So, das ist ja eigentlich dieses Merkmal nicht gibt. Du hast recht, genau. Das habe ich beim Überfliegen habe ich auch noch dran gedacht. Ja, ist eigentlich geil, stimmt ja gar nicht mehr, ne? So, ja. Aber das ist halt so, ne? Wenn du was schreibst, ist es eigentlich schon nicht mehr up to date. Aber ja. Wenn ihr eben mit diesen Diskrepanzen euch rumschlagt, dann steht da zumindest mal so ein bisschen auch neben diesem Thema unterschiedliche Zeitzonen stehen, also typische Gründe, auf die man kommen kann. Ne? So Sampling, dies, das, sonst noch was, ne? Export zu groß und tausend andere Gründe.
Mhm.
Jut. Jetzt hast du was gefunden, wo ich finde, dass du einen total klasse Titel dazu geschrieben hast, weil ich habe was völlig anderes darunter erwartet. Als ich dann draufgeklickt habe, habe ich gedacht, wie passt das denn zu dem, was du da als Satz dazu geschrieben hast? Da steht nämlich, nach Hause telefonieren ohne SGTM.
Ja.
Es geht aber eigentlich darum, dass man gerne mit SGTM nach Hause telefonieren würde, sich aber einige Events zum Verrecken nicht daran halten und einfach direkt
ja, und ich meine, das war die Originalüberschrift auf LinkedIn von dem Posting oder so.
Ja, okay, kann sein, weiß ich nicht.
Ja.
Jedenfalls ist das ein schönes Beispiel für dieses alte Ding, wo man normalerweise 5 € ins Phrasenschwein verschmeißen muss. Alles ist für jeden beim ersten Mal neu.
Mhm.
Weil hier ist der gute David Vallejo gestolpert über etwas, was eigentlich, ich dachte, so Common Knowledge ist im Bereich Server-Side-Tech-Management. Wenn du anfängst, eine Server-URL, Server-Container-URL einzutragen oder früher Transport-URL, dann hast du das im Config-Tag gemacht Und ab dem Zeitpunkt musstest du dafür sorgen, dass das Config-Tag auf jeden Fall gefeuert hat, bevor du anfängst, irgendwelche Events zu senden, weil sonst hat das Event keine Chance zu wissen, dass es woanders hinschicken muss. Und darüber ist der ja eigentlich mit allen Wassern gewaschene Pfingster drüber gefallen, der Herr Analytics-Debugger. Und darüber hat er einen Blogpost geschrieben. Das heißt also, wenn ihr auch immer noch das Gefühl habt, euch am Server entgeht euch irgendwas, dann liegt es vielleicht an dieser Geschichte. In den meisten Setups ist das aber inzwischen, glaube ich, längst aufgedeckt und getackelt. Wir hatten auch selber schon mal darüber gesprochen, als wir das Thema Tag-Sequencing angesprochen haben, auch als Unterschied für unterschiedliche Event-IDs, was eigentlich total schräg war. Genau da in dem Kontext haben wir auch schon mal darüber geredet, dass man halt idealerweise diese Server-Container-URL zum Beispiel einfach bei allen Events mit einträgt. Ne? Seit man diese Einstellungsvariablen haben, ist das kein Problem mehr. Ja. Selbst wenn also mal ein Event stattfindet, bevor das Config-Tag fertig ist, entgeht es dir nicht am Server. Das ist eigentlich die beste Lösung dafür, finde ich.
Ja, und ich hatte den auch reingetan, weil ich diesen Artikel nicht verstanden habe, wo das Problem war bei ihm.
Ja, okay.
Weil ich dachte, dann wissen wir das gleich jetzt. Meinung. Das ist, ja. Also man sollte dafür sorgen, dass das Config-Tag gefeuert wird und das ist G-Tag und
dann ist gut, genau.
Die URL immer überall haben.
Ja. So. Und jetzt habe ich ganz zum Schluss noch was reingeprügelt, wo ich heute noch drüber gestolpert bin. Da geht es um eine Studie, die auch überschrieben ist im Prinzip damit, dass der Teufel im Detail steckt. Und ich fand es ganz gut, dass ich was ganz anderes erwartet habe, als das, was nachher in der Studie drin stand, weil der Teufel nämlich im Detail steckt. Da geht es darum, dass die aufgedeckt haben, wer mit Server-Side-Tracking arbeitet und das klang alles so, als hätte man ganz viele Bösewichte erwischt.
Ja.
So. Was man jetzt eigentlich untersucht hat, ist, man hat Zahlen verglichen, die man 2020 erhoben hat, mit welchen von 2022 und nochmal eine individuelle Stichprobe, wo man einfach geguckt hat, wie aus diesen Top 10.000 Websites von Alexa oder sowas, wie viele Leute haben da überhaupt welches Tracking-Setup? Das heißt, wo werden Daten hingesendet, ne? So. Und da hat man jetzt rausgefunden, dass es eine ganze Menge Leute gibt, die hingegangen sind und inzwischen First-Party-Endpunkte betreiben. Worüber wir heute ja schon geredet haben, über diese First-Party-Optionen für GA4 oder eben eine serverseitige Google Tag Manager oder halt ein First-Party-Tracking-Endpunkt per CNAME für Adobe, wo man es früher woanders hingeschickt hat und so. Jetzt sind die in dieser Studie hingegangen, haben sich das mal angeguckt, wer ist auf welche Ausweichtechnologie jetzt irgendwie gegangen, um ein First-Party-Tracking-Setup irgendwie zu bauen. Total ohne sich anzuschauen, wer macht jetzt irgendwas wirklich Böses. Wer schreibt Cookies ohne Consent oder sonst was. Entweder habe ich es überlesen oder es steht da tatsächlich nicht drin. Und dann hat man von untersuchten 7.500, die noch übrig waren von der alten Stichprobe, hat man tatsächlich irgendwie, weiß ich nicht, 28 gefunden, die jetzt einen eigenen Tracking-Endpunkt haben. Das ist jetzt erstmal sensationell wenig. Zweitens heißt das ja nicht, dass die irgendwas falsch machen. Eigentlich machen die nur was richtig. Und ich habe den Hintergrund eigentlich nicht kapiert. Vielleicht, weil es ein sehr wissenschaftliches Papier ist und man das nicht überfliegen, sondern ganz lesen sollte. Aber bottom line ist, da wird was angeprangert, was total in Ordnung ist. Und man behauptet, man erwischt Leute beim Server-Side-Tracking, was total falsch ist. Man erwischt Leute vielleicht beim Server-Side-Tagging oder sonst irgendwas. Aber wenn ich Server-to-Server irgendwas versende, ohne dass der Browser überhaupt im Spiel ist, dann kannst du da überhaupt nichts sehen. Und die Leute, die wirklich Böses im Sinne haben, die wirst du nicht beim Server-Side-Tagging erwischen.
Doch. Ja? Doch, wirst du erwischen, und zwar, wenn du einfach das abgleichst mit deinen Facebook-Daten, was wir schon gesehen haben, wo du da jeden.
Genau, da haben wir damals wieder. Also es gibt diese ein paar Lücken natürlich, aber du weißt, was ich meine. Ne?
Ja,
so, also ich kann natürlich jede Menge Server-to-Server machen und direkt von meinem System, wo du gerade eine Seite angefordert hast und ich habe die gerade produziert oder aus dem Cache geholt, dann kann ich natürlich eine ganze Menge machen. Hauptsächlich natürlich Seitenaufrufe vermessen, weil ich nicht viel mitkriege von dem, was im Browser passiert. Aber das ist eigentlich so ein bisschen am Thema vorbei, was auch an diesen kleinen
trotzdem danke fürs
Details
Teilen.
Genau, ne, was diese kleinen Details mit dem Wording angeht, ne, Wording, ja. Details sind schwierig.
Ja, okay, dann würde ich sagen, jetzt in den Endspurt rein. Das waren unsere Fundstücke heute im Juli, im sommerlichen Juli, und dann hast du noch einen Tipp des Monats.
Genau, ich habe euch eine Übung in Demut mitgebracht. Ich wollte ganz blauäugig einfach mal gucken, wie ist das eigentlich mit diesen ganzen KI-Zeugen? Das kann man doch alles irgendwie lokal installieren. Und da habe ich gedacht, nimmst du dir mal Stable Diffusion und dann gibt's jede Menge Web-UIs, da suchst du dir eins aus, installierst du den ganzen Kram und generierst dir mal ein Bild.
Hast du eine Nvidia-Karte oder?
Ja. Das ist aber halt dieser ganze Onboard-Kram hier im Notebook und ich habe 128 Megabyte dedizierten Videospeicher, nicht 6 Gigabyte. So, und das ist auch der Hintergrund eigentlich, warum ich euch das empfehle. Ich glaube, viele sitzen im gleichen Boot wie ich, haben also eigentlich gar keine Hardware, also gar keine Grafikhardware, die da wirklich für gemacht ist, mit solchen lokalen Dingen zu arbeiten. Geht aber hin, macht's trotzdem, genau wie ich, installiert euch einfach mal den Kram und dann generiert
braucht man viel Kaffee?
Also ich habe für eins in der allereinfachsten Qualität, habe ich 15 Minuten gebraucht und in einer mittelschweren Qualität irgendwie eine Stunde oder so. Der Punkt ist aber, und das ist das, was einen demütig macht, währenddessen, zumindest in den heißen Phasen gerade am Anfang, kannst du ja mal Multitasking versuchen, geht gar nicht. Ne? Also es wird, die ganze Kiste ist einfach in Gebrauch.
Ja, klar.
Der Lüfter wird hörbar laut, das Ding wird hörbar, also fühlbar warm.
Das hebt fast
und du merkst, wie viel Energie da reingeht in das Generieren von so einem scheiß Katzenfoto.
Ja.
Und unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten oder sonstigen Geschichten sollte man sich vielleicht das nächste Mal, bevor man irgendwas 20-fach generiert, obwohl man weiß, ich brauche eigentlich nur eins und eigentlich hätten es die ersten drei getan, sollte man sich überlegen, ob man das wirklich braucht. Ne? Weil bloß, weil es auf einem Datacenter ganz woanders irgendwie Hitze produziert, heißt es nicht, dass es nicht genauso energieintensiv ist wie bei dir.
Boah. Jetzt holt die Moralkeule raus.
Ja, weiß ich nicht. Aber ich fand das, für mich war das sehr ein reinigender Prozess.
Ich finde es eher andersrum spannend, dass man sich so viel Rechenpower mal eben so mit einem Schnippen mal einfach besorgen kann.
Das ist, seit es die AWS-Cloud gibt, ist das immer noch
ein Hammer
für mich.
Ja, dass du mal eben kurz 10.000 parallele Prozesse abfeuerst und das kratzt niemanden. Also höchstens deine Rechnung. Aber ansonsten, ja. Okay. Dann jetzt noch Termine. Was haben wir für Termine?
Schon einmal Termine. Ja, wir haben Measure Camps. Es gibt eine kleine Pause bis September und dann geht's am 12. in Berlin und London parallel weiter.
Oh, London und das aber.
Ja.
Wer auf London, was beide will, das,
hat ein Problem.
Ja.
Und dann gibt's noch Warschau, Bratislava, um so ein paar Sachen, die so ansatzweise in der Ecke, um die Ecke sind, zu nennen. Und am 16. November gibt's schon Brüssel. Das ist noch ein bisschen früher als üblich. Und dann geht das Jahr, also normalerweise ist Brüssel immer der letzte Termin des Jahres.
Okay.
Und zwischendurch haben wir natürlich noch den jetzt unter einem eigenen Namen stattfindenden Analytics Pioneer Summit, auf den haben wir schon hingewiesen. Es gibt den Measure Summit, auch den haben wir schon genannt, der dann irgendwie Anfang Oktober
stattfindet. Da muss ich mir noch die Videos von angucken. Gekauft habe ich nur nicht alle angeguckt.
Dann guck mal schnell, es kommen ja bald neue.
Schlimm genug. Ja.
Und dann haben wir das die Matomo Camp World Tour, da hatten wir auch schon mal darüber gesprochen, vom 1. bis 15. November. In Deutschland, glaube ich, hauptsächlich im Fokus 14. bis 15. Eine Agenda gibt's noch nicht, aber ein Call for Papers. Ich habe einfach auch mal was eingereicht.
Okay. Und dann macht den SEO, der am 7.11.2024. Und dann ist das ja auch schon fast wieder rum.
Und dann sind wir durch. Ich gucke auf die Uhr. Ja, knapp ein Stündchen. Ist doch
prima. Ja, supi. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt, würde ich sagen.
Genau. Machen wir kein langes Geschisse. Bis zur nächsten Folge.
Jupp, bis dann.